Ja. So, ich bin jetzt nach einigen Monaten, wo es mir nicht so gut ging, langsam auf dem Weg der Besserung. Und heute war ein Versuch, dann doch wieder aktiv in das Gemeindeleben einzusteigen. Und so entsprechend habe ich mir gedacht, da könnte ich versuchen, wieder eine Predigt zu halten. Ich merke, da muss ich trotzdem noch aufpassen. Also es ist offensichtlich doch langsam, auf diese Erschöpfung und so weiter rauszukommen. Aber ich stehe hier und ja, genau. Also ich merke vor allem, also ich lerne dann halt ein bisschen die Sachen anders anzugehen. Da habe ich bei der Reha da gemerkt, also so verstehen dürfen, was mich in diesen Erschöpfungen geführt hat. Und entsprechend gibt es Maßnahmen, sage ich mal, um gegenzusteuern, dass es mir nicht nochmal passiert. Und da ich habe so auch eine Therapie angefangen. Und das ist mit einigem am Arbeit verbunden. Ich muss täglich dann halt eben Situationen aus dem Alltag analysieren und das kostet, ja, also eine gute halbe Stunde am Tag, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, je nachdem. Also eine Stunde ist eher selten, aber manchmal ist es nicht ganz so einfach. Und das geht darum, anders mit den Situationen umzugehen und ich beziehe dann Gottes Wort mit ein, aber ja, gut. Das, was ich dann so lange immer auf der einen Art und Weise gemacht habe, das ist dann nicht ganz so einfach, das sofort umzustellen. Das Thema von heute ist, ich habe es genannt, die Kraft des Gebets. Das hat seinen Ursprung in einer Zeit mit Gott diese Woche. Ich habe da letzte Woche habe ich einfach mal eine Bibelstelle gelesen, mich hat der Kontext interessiert, ich habe angefangen den Kontext zu lesen und da während ich das halt eben anfing, fiel mir halt eben so auf einmal die Struktur von einer Predigt ein und das ist mitunter ein Grund, warum ich dann entschieden habe, ja, dann werde ich doch so den Predigtdienst wahrnehmen, weil ich überzeugt bin, dass Gott mir dann da so Hinweise gegeben hat, das könnte ein gutes Thema sein. Ich habe also wie in vielen Punkten habe ich habe drei Punkte. Heutzutage, wenn das auf dein Handy aufpoppen würdest, würdest du dann halt eben entweder sehen, also Geheimnisse, drei Schlüssel zum Erfolg beim Gebet, oder das würde anders kommen und sagen, diese drei Fehler machen die meisten beim Beten. Ja, also kennt ihr bestimmt vom Handy diese drei oder fünf, sind das also immer drei oder fünf, ne? Also bei diesen ganzen Anzeigen, die so, was man alles halt eben falsch machen kann beim Duschen oder, oder beim Schuhanziehen, das ist ja schon erstaunlich. So, und gefährlich noch dazu, ja, weil das muss natürlich so ausgeschmückt werden. Hier ist nichts Gefährliches, außer man macht es falsch, ja, tatsächlich, aber mir ging es um Gebet und zwar, Gebet ist natürlich ein wichtiger Teil des Glaubenslebens, das wissen wir. Und das ist so wichtig, dass die Jünger in Lukas 11 Jesus bitten, Herr, lehre uns zu beten. Das ist auch die einzige Stelle, wo die Jünger aktiv auf Jesus zugehen und ihn bitten, denen was beizubringen. Also es gibt kein anderes Setting, wo Jesus hat denen eine Menge beigebracht. Es gibt auch eine Stelle, wo die Jünger dann fragen, stärke uns den Glauben. Aber wo sie wirklich aktiv auf Jesus zugehen und sagen, lehr uns. Das ist nur beim Gebet. So, nun, warum beten? Also oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft geht es mir darum, beim Beten bitte ich auch, ich frage Sachen. Ja? Und da kann es schon ein bisschen seltsam sein, dass Gott kennt eigentlich unsere Bedürfnisse, Gott kennt meine Bedürfnisse und es steht in der Schrift, Gott kennt sogar meine Gedanken, bevor ich sie ausspreche Und ja, es steht sogar, ja, bevor sie mir bewusst sind, weiß Gott schon, was ich im Sinne, was ich im Herzen habe. Also da könnte man sich fragen, was brauche ich denn doch noch zu Gott gehen und ihm das sagen? Er weiß es doch alles schon. Ja? Natürlich ein anderes Teil des Gebets ist auch, dass wir Gott anbeten, dass wir ihn danken für Sachen, die er gemacht hat, dass wir ihn preisen für seine Güte, für seine Größe, für seine Gnade. Also, dass wir ihn wirklich loben. Und das ist natürlich etwas, also ich kenne es von mir, das tut schon gut, wenn mich jemand lobt, dass ich höre. Das ist was ganz anderes. Ich weiß vielleicht, dass jemand viel von mir hält, aber wenn er es mir sagt, hat das einen anderen Effekt. Vielleicht ist es das ein Teil für Gott, aber ich habe da andere Punkte so rausgefunden und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Der erste Punkt ist Grundlagen. Ich habe da drei Bibelstellen, weil ich nicht ein vertieftes Studium von Gebet machen will, sondern nur einfach ein paar Grundlagen darstellen will. Wir schlagen auf in Johannes 15, der Vers 5. Ich habe zwar in meinem Manuskript das ausgedruckt, aber ich schlage selber auf, damit jeder die Zeit hat, auch selber aufzuschlagen. So, weil der Vers recht bekannt ist, habe ich zwei Übersetzungen hier ausgewählt. So, Johannes 15, Vers 5. Da sagt Jesus zu den Jüngern, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das war die Lutherbibel und jetzt aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und mir geht es um diese letzte Aussage von Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun oder nichts ausrichten. Wenn Jesus das ausspricht, spricht Jesus eine Tatsache aus. So, ohne ihn können wir nichts tun. Es ist bei Jesus auch nicht anders gewesen. Also, ihr braucht nicht aufschlagen, aber in Johannes 5, die Verse 19 und 30, spricht Jesus aus, dass er ohne den Vater nichts tun kann. Also, er kann nichts ohne den Vater tun. Er tut nichts aus seinem eigenen. Ja? Und jetzt, so wie Jesus nichts ohne den Vater tun können, sagt Jesus, wir können nichts ohne ihn tun. So, ich muss ehrlich sagen, mit dieser Aussage habe ich oft meine Probleme. Also, zum einen, weil ich manchmal einfach innerlich sage, das stimmt doch gar nicht, ich kann doch Sachen machen, ohne dass ich Jesus mit einbeziehe und also irgendwie meine Schuhe binden kann ich schon oder irgendwie ein Brötchen essen kann ich alleine, so und so weiter und so fort, ja. Aber dass ich da halt immer Probleme mit der Stelle habe, ändert nichts daran, dass sie wahr ist. Das ist eine Wahrheit, eine Tatsache, die von Jesus ausgesprochen wurde. Aber wenn man den Kontext sieht, steht dann in der Stelle, dass es darum geht, mit Jesus verbunden zu sein. Das ist in dem Kontext, Frucht zu tragen. Das ist in dem Kontext, in Verbindung mit Jesus zu bleiben. Also in dem Kontext ist die Stelle. Jesus behauptet hier nicht, dass wir ohne ihn halt eben nicht einmal halt eben aufstehen können oder einen Fuß bewegen können. Ihm geht es darum, diese Frucht zu tragen, und zwar geistliche Frucht. Ja. So, und da ist die Aussage, ohne ihn können wir gar nichts bewirken. Und das geht mit einher, mit ihm, also in der Lutherbibel steht, wer in mir bleibt und ich in ihm, also die Hoffnung für alle, übersetzt dann, wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, das geht darum, in in Gemeinschaft mit Jesus zu bleiben, Verbundenheit zu haben. Und wenn ich das so betrachte und mich frage, wie bin ich denn mit jemandem verbunden? Wie habe ich denn Gemeinschaft mit jemandem? Ja, dann, also ich kenne keine wahnsinnig viele Rezepte. Wenn ich Gemeinschaft mit jemand haben will, wenn ich verbunden sein will mit jemandem, dann verbringe ich Zeit mit der Person, esse ich mit der Person zusammen, ich unternehme was mit der Person, also aber irgendwie, da müssen wir zusammenkommen, miteinander reden, miteinander Zeit verbringen, nur so geht das mit Verbundenheit. Wenn ich mit der Person nie was zu tun habe, dann ist keine Verbundenheit. So, und so ist es auch mit Jesus. Und dieses Gebet ist Gemeinschaft mit Jesus, ist eine Art, mit Jesus in Kontakt zu treten. Ich verbringe Zeit im Gebet mit Jesus und ich rede mit ihm. Und nicht meine Stärke, aber idealerweise höre ich auch mal ab und zu, ob er nicht auch was zu sagen hat. Ja, also oft sind meine Gebete, ich bete und dann bin ich fertig und gehe. Ja, aber vielleicht wollte mir doch Jesus was sagen. Ja, gut. Also Gebet ist Gemeinschaft mit Jesus. Jetzt gehen wir zwei Verse weiter in Johannes 15, in Vers 7. Da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. So, wieder aus der Hoffnung für alle, steht ein bisschen anders, aber die Aussage ist die gleiche im Grunde. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Ho! Ganz interessant, mit dieser Verbundenheit, also weil das steht immer noch hier, das ist, wenn ihr mit mir fest verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dann geht was Unglaubliches einher mit dieser Verbundenheit. Dieses Versprechen, dass Jesus sagt, dann dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Es ging zu einfach, oder? Also, ich meine, von was ich gelernt habe, von meinen Eltern habe ich es gelernt, von meinen Lehrern habe ich es gelernt, von meinen Profs an der Uni habe ich gelernt, von meinen Chefs in der Arbeit habe ich es gelernt und aus Erfahrung habe ich gelernt, wenn ich etwas erhalten will, muss ich dafür arbeiten. Manchmal muss ich hart arbeiten und manchmal muss ich sogar dafür kämpfen. Aber einfach bitten und dann kriege ich es. Nee, das habe ich nicht gelernt. Also selten. Es gibt ein paar. Ja, zu Weihnachten kann ich was bitten. Ob ich das bekomme, worum ich gebeten habe, das ist eine andere Kiste. Aber meistens ist es nicht so. Und diese Erfahrung und das, was ich beigebracht bekommen habe von den vielen Lehrmeistern, die ich im Laufe meines Lebens hatte, das habe ich auch so im Glaubensleben umgesetzt und im Gemeindeleben. Also, und auch nicht selten mit anderen Geschwistern zusammen, die das genauso sehen. Will man was bewegen, dann muss man arbeiten. Dann muss man ran, dann braucht es einen Plan, dann muss man sich öfters treffen und irgendeine Strategie entwickeln, wie bauen wir die Gemeinde auf, was braucht es alles für, also so macht man das doch, ja, von nichts kommt ja nichts. So, aber ich will nicht sagen, dass das alles falsch ist, aber hier steht, um etwas zu erhalten, was im Einklang mit Gottes Worten ist, dann braucht es nur eines, enge Gemeinschaft mit Jesus. Also, ob es darum geht, dass wir im Glauben wachsen, ob es darum geht, Hoffnung, Freude im Herrn zu haben, Frieden in Jesus, Mut für Gott einzustehen, Liebe zu den Geschwistern zu haben und zu allen Menschen, Zuwachs in der Gemeinde, was braucht es? Gebet. Verbundenheit mit Jesus. Dann brauchen wir nur darum bitten und das werden wir bekommen. Okay, wow. Das ist vielleicht eine andere Sichtweise, muss ich sagen. Also diese Bedeutung vom Gebet habe ich bis jetzt komplett überschätzt, also unterschätzt. Ich habe es einfach mal nicht so gemacht. Ich bete mal, ja, aber zu der ersten Frage, ja, ich bete täglich, ja, das tue ich. Da habe ich dann extra geschrieben, mindestens ein paar Minuten, aber das ist das, ein paar Minuten bete ich am Tag. Und natürlich gibt es auch mal einen Tag, wo ich nicht bete, aber 5 Minuten, vielleicht 10, wenn es hochkommt. Wenn ich mit jemand anders beten kann, sogar für 20 Minuten werden. Aber meine Güte, also ist es wirklich enge Gemeinschaft mit Jesus? Also da ist Raum für mehr Verbundenheit auf jeden Fall. Und die Sache ist allerdings, weil dann falle ich wieder in meinen, ja, da muss ich arbeiten, ja? Da muss mehr beten. Also darum geht es nicht. Es geht nicht um mehr beten. Es geht nicht um Fleiß, es geht nicht um Arbeit, es geht um Gemeinschaft, es geht um Verbundenheit. Ja? So, dann habe ich noch weitere Aspekte zum Gebet entdeckt. Es gibt noch 2 Stellen dazu, zu weiteren Aspekten. Eine Stelle steht in Lukas 22. Lukas 22, Vers 40. Lukas 22, Vers 40. Da ist Jesus im Garten Gethsemane mit den Jüngern. Und er sagt zu den Jüngern, so, und als er dahin kam, also an der Stelle, wo er selber beten wollte, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Beziehungsweise, Neue Genfer Übersetzung, als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Also sehe ich hier, im Gebet können wir um Beistand bitten, um Stärkung, um Hilfe, um der Versuchung zu widerstehen. Und ich merke, in Versuchung, wie oft ich versuche, ich probiere das alleine hinzukriegen. Dass ich halt eben doch ruhig bleibe, wenn ich harsch angesprochen werde oder wenn mich etwas genervt hat, dass ich nicht genervt zurückantworte. Ich versuche es irgendwie mir selber dahin zu erziehen. Aber das gelingt mir mehr schlecht als recht, muss ich sagen. Ab und zu ja, aber meistens keine Chance. Und da steht, also ja, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Also da ist eine Vorbereitung. Und wenn ich meine Schwächen kenne, dann kann ich dann auch darum bitten, dass Jesus mir beisteht und mir hilft. Und dann bin ich nicht alleine. Dann ist wieder diese Gemeinschaft. Dann habe ich jemanden, der mir dabei hilft. Und dann gibt es einen weiteren Aspekt. Und zwar in Jakobus 5. Jakobus 5, Vers 16. So, Jakobus 5, Vers 16. Ich lese wieder erstmal aus der Luther und dann aus der Hoffnung für alle. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und die andere Übersetzung. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. So, und hier steht eine Stelle von füreinander beten. Wir können füreinander beten, damit wir geheilt werden. In dem Kontext ist erstmal, wenn man den Vers davor halt eben liest, dann ist es, wenn einer von euch krank ist. Ja, das geht natürlich erstmal um körperliche Krankheiten. Ich bin aber überzeugt, wenn wir dann für Heilung beten, das geht nicht nur um körperliche Krankheiten. Die gibt's und dafür können und sollen wir füreinander beten, keine Frage. Aber es gibt auch die Krankheiten vom Herzen. Also da, wo ich wirklich Probleme habe mit Sünde, wo Charakterschwächen, wo Sachen, also wo ich immer wieder Menschen gefallen möchte und nicht Gott, weil was mir wichtiger ist, und wo, das ist auch eine Krankheit, die wird mir zwar nicht vom Arzt halt eben bescheinigt, aber es ist etwas, was nicht so ist, wie Gott das ursprünglich geplant hat. Und auch dafür können wir beten, für diese geistliche Heilung. So, jetzt habe ich genug Grundlagen erzählt. Ich will dann zu ein paar Vorbildern gehen. Und zwar, ich nehme Vorbilder, aber wir wissen ja, dass Jesus, Paulus und die anderen Apostel viel gebetet haben. Das wissen alle. Ich werde jetzt nicht Stellen aufführen, wo man sieht, dass Jesus schon wieder beten geht oder dass Paulus betet oder so. Sondern ich werde einen besonderen Punkt hervorheben, und zwar den letzten Punkt hier, dieses Füreinanderbeten. Und zwar, weil er mich diese Woche erstaunt hat. Also das hat mich wirklich erstaunt, also hier in dem Fall werde ich Jesus und Paulus nehmen, aber wie Jesus und Paulus darum gebeten haben, dass man für sie betet. Also die erste Stelle, wir kehren zurück zum Garten Gethsemane in Matthäus 26. Matthäus 26, ab Vers 36. Ich lese hier aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie: Setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weiter gehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus, und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll es geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief: Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Also die Stelle kennen wir natürlich alle. Mir fällt auf einfach, dass Jesus nicht alleine beten geht. Er weiß, das wird ihm schwerfallen. Er nimmt alle Jünger mit. Aber nur seine drei engsten Freunde nimmt er wirklich so nah, dass sie hören können, was er gebetet hat. Und wir haben die Worte vom Gebet von Jesu hier. Jemand hat die gehört, sonst würde sie hier nicht stehen. Ja? Die haben nur, also wenn man die Stunde hier wörtlich nimmt, dann hat Jesus nicht nur ein paar Augenblicke gebetet, sondern eine ganze Stunde, die sind irgendwann mal beim Gebet eingeschlafen. Und an der Reaktion Jesu, der macht zwar keinen Vorwurf, aber man merkt, das bedeutet ihm wirklich was, dass seine Freunde bei ihm sind, wenn er betet. Er braucht irgendwie Beistand, er braucht Unterstützung im Gebet. Auch wenn die nichts sagen, also er wünscht sich zwar auch, dass sie beten, das haben wir vorher gesehen, weil er hat auch gesagt, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, aber er möchte einfach jemand dabei haben, ja? Und das nicht alleine durchziehen. Und das hat mich, also das ist etwas Erstaunliches, finde ich. Jesus, Gott im Fleisch, bittet seine Freunde darum, bei ihm zum Beten zu bleiben, dass er Unterstützung hat. Ja? So, und ich kenne das gut. Also oft kann ich alleine nur kurz beten. Also ich bete ein paar Minuten und dann entweder fällt mir nichts mehr ein und ich weiß nicht, was ich dann noch so weiter beten soll. Oder auch wenn ich, also erst recht, wenn ich draußen bin und dann gibt es immer irgendwas auf der Straße oder in der Natur oder was auch immer. Aber auch wenn ich im Kämmerlein bin, dann fällt mir irgendwas ein, dann wandert mein Gedanken hierhin, dahin und schon bin ich nicht mehr bei Gott. So, wenn ich mich aber mit einem Freund treffe zum Beten oder ich gehe zu meiner Frau und wir beten zusammen, dann irgendwie ist es viel leichter. Wir haben uns verabredet zum Beten. Und dann fällt es mir viel leichter, meine Gedanken zu konzentrieren irgendwie. Ich kann deutlich länger beten und wenn ich nicht bete und der andere betet, dann höre ich zu. Also es natürlich kann mir auch passieren, dass meine Gedanken ausschweifen, das kann passieren, aber es ist trotzdem eine andere Qualität. Ja? Und hier, durch dieses Beispiel von Jesus in Gethsemane, also oft mache ich mir selber vor, weil ich denke mir, boah, ich müsste aber doch in der Lage sein, selber zu beten. Soll ich mich schämen? Nein, also auch Jesus ging es so. Er hat Freunde dabei gebraucht. Am Ende, sie sind eingeschlafen und er hat das doch alleine gemacht. Aber diesen Bedürfnis hatte er. Ja? Und da brauchst du mich nicht wundern, wenn es bei mir auch so ist. Und das ist nicht nur in Gethsemane so. Wenn wir in Matthäus 9, Vers 36 nachschauen, Matthäus 9, auch Vers 36, da gibt es eine andere Stelle, die ist so nur nebenbei. Matthäus 9, Vers 36 bis 38. Hier ist Jesus dann halt eben durch die Gegend gelaufen und es kommen immer wieder viele Leute zu ihm. Und jetzt hier, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Also das haben wir auch alle schon gehört, aber mir ist hier aufgefallen, Jesus sieht die Größe der Aufgabe. Ja? Und er sieht die wenigen Arbeiter, er hat nur seine paar Jünger da mit sich, die 12 oder vielleicht sind es noch ein paar mehr, aber es sind trotzdem viel zu wenige. Ja? Was macht er denn? Sagt er entmutigt zusammen und sagt, das sind so viele, das schaffen wir nie. Jungs, wisst ihr was, das schaffen wir nie. So, nein. Stürzt er sich in Aktionismus? Oh, es sind so viele, da müssen wir noch mehr und noch mehr. Und stürzt er sich in noch mehr Gebet? Nein, er stürzt sich nicht in noch mehr Gebet. Er bittet seine Freunde darum, auch dafür zu beten. Man sagt, hey, es braucht so viel Arbeit, bittet auch darum. Also, und er sucht auch wieder die Gemeinschaft, dass man das zusammen angeht. Ja? Und die letzte Stelle von Vorbildern ist ein Vorbild von Paulus, ein Beispiel von Paulus. Im Kolosserbrief, Kapitel 4, ab Vers 2. So, Kolosser 4, die Verse 2 bis 4. Ein Brief von Paulus an die Kolosser. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Und dann kommt's: Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Und das ist die Stelle, die ich Anfang der Woche da gelesen habe, die mich einfach mal umgeworfen hat, weil ich dachte, Paulus, der Superapostel. Also in meinen Augen ist Paulus der Superapostel. Er ist im ganzen Mittelmeer durchgereist, er ist zweimal gesteinigt worden, er hat dreimal Schiffbruch erlitten. Das ist doch der Apostel, der hat Angst vor nichts und vor niemandem. Nichts konnte ihn stoppen. Und hier bittet er in diesem Brief an die Kolosser, fragt er, könnt ihr bitte für mich beten, dass ich die Botschaft verkünde? Das heißt, er hat doch Angst gehabt, das fiel ihm doch nicht so leicht. Und dass er frei und offen reden kann. Also, ja doch, er ließ sich doch einschüchtern anscheinend. Also, oder die Versuchung war da. Also so leicht, wie es in meinem Kopf zumindest sich darstellt, war das aber anscheinend nicht. Und ihm ist es bewusst. Und was macht er? Er macht sich keine Vorwürfe, dass er in der Situation Schwierigkeiten hat. Er bittet die ganze Gemeinde in Kolosser zu beten für ihn. Bittet, bete für mich. Und das hat mir vor Augen geführt, wie oft ich versuche, die Sachen alleine hinzukriegen. Ich versuche, mich selber irgendwie hinzuprügeln, für meine Familie immer liebevoll da zu sein, meine Geschwister zu lieben, Versuchungen zu widerstehen, in der Schrift zu lesen, regelmäßig, tiefe Zeiten, beten, die Botschaft weitergeben, mich in der Gemeinde einzusetzen. Und das versuche ich die meiste Zeit aus eigener Kraft. Dann lande ich irgendwann mal in der Reha-Klinik völlig erschöpft und wundere mich, wieso? Wieso? Ja, und Gott sagt mir, weil das so nicht gedacht war. Das ist so nicht gedacht. Und ich sehe gerade jetzt, dass ich diese Kraft vom gemeinsamen Gebet und von Gebet füreinander nicht eingesetzt habe oder wenig, ganz wenig. Und deswegen war dieses Selbstcheck hier. Also bei mir steht, ja, ich bete täglich mindestens ein paar Minuten, aber das sind ein paar Minuten und meistens kein kräftiges Gebet, sondern ja, ich habe gebetet halt. Also immerhin. So. Beim für andere beten, weil das ist ein Teil, das füreinander beten. Entweder beten welche für mich oder ich bete für andere. Ja? So, ich bete ab und zu für andere. Also, oder für die Gemeinde. Aber nicht regelmäßig. Und mit einem oder mit mehreren der Geschwister zusammen ist bei mir auch ab und zu. Es war früher ein bisschen mehr, einmal die Woche, mittlerweile ist es sehr unregelmäßig. Auch mit meiner Frau. Also ist oft wegen dem Alltag und den unterschiedlichen Rhythmus, ich stehe früher auf und dies und jenes und dann ist der Tag schon gelaufen und wir haben nicht miteinander gebetet. Obwohl es ist auch möglich, miteinander zu telefonieren und zusammen zu beten. Also wenn da irgendwie zu weit weg oder so, dass man dann nicht hinkommt, dass man sich wirklich trifft. Man kann dann das auch am Telefon machen. Mache ich ab und zu auch. Aber oft, also ich sage auch nicht, ich will hier niemandem vorschreiben, wie oft du in der Woche oder am Tag machen sollst. Das geht um Gemeinschaft, ja, das geht um Verbundenheit. Also, und das ist sehr unterschiedlich. Ich wollte einfach Anregungen geben, darüber nachzudenken, ach, also es gibt Möglichkeiten und das ist wirklich so, wie Gott das gedacht hat. Jesus hat es vorgelebt und Paulus hat es vorgelebt und die ganzen Geschwister in der ersten Gemeinde haben es so vorgelebt und wir können nur davon profitieren. Und jetzt hatte ich gedacht, dass wir uns noch in kleinen Gruppen aufteilen, so zu dritt, so ungefähr, zwei oder drei, und uns darüber austauschen. Das ist wirklich nur ein Selbstcheck. Natürlich kannst du auch darüber reden, wenn du möchtest, aber vor allem einfach nur ein bisschen, was hat das hier in dir so angeregt? Was hältst du von den Stellen? Was ist dir aufgefallen? Was hat dich bewegt oder nicht bewegt? Einfach das ist das, worüber wir uns austauschen würden hier. Ich würde dann vorschlagen, so 10 Minuten. In kleinen Gruppen. Ja.